Wenn ihr euch nicht daran erinnert, dass wir schon mal eine Folge über Demenz gemacht haben, dann muss es nicht daran liegen, dass ihr dement seid oder wir, sondern dass das schon im Jahre 2020 war. Also ein bisschen länger her. Heute sprechen wir über ganze Dörfer voller Demenz. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, es ist erstmal, finde ich, kontraintuitiv. Wir sprechen immer von Inklusion. Wir wollen immer nicht, dass alle Leute, die eine Krankheit haben, Menschen mit geistigen Behinderungen oder so, die wollen wir integrieren. Wir wollen nicht, dass die irgendwo an einer Stelle alle zusammenhocken müssen, sondern wir wollen die mit nicht geistig Behinderten zusammenbringen und so weiter und so fort. Bei der Demenz scheint es irgendwie anders zu sein. Da scheint es total gut zu sein, wenn man ganz, 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 ganz viele Menschen, die eben darunter leiden, an einem Ort zusammenbringen. Natürlich nicht alleine, aber besser, als wenn die Dementen in irgendwelchen Mietshäusern in der Stadt Castrop-Rauxel oder Berlin verteilt sind.
Es gibt ja beides. Also zunächst einmal ist es ja so, die allermeisten Dementen werden ja schlicht und einfach von ihren Angehörigen gepflegt. Die sind ja verteilt über die Stadt.
Ich würde erstmal behaupten, die allermeisten Dementen werden vermutlich lange erstmal gar nicht richtig zielgerichtet gepflegt, weil man gar nicht schnallt, dass die dement sind, oder? Sondern, ja, der ist ein bisschen wunderlich und so, bis er dann dreimal alleine irgendwie auf der Straße steht und nicht mehr weiß, wo er wohnt.
Tendenziell stimmt das. Also, bis man auf der Straße steht, nicht mehr weiß, wo man wohnt. Bis dahin haben die Angehörigen es vielleicht doch gemerkt.
Aber diese Geschichten gibt's auch. Also, die habe ich tatsächlich auch gehört.
Ja, ja, ja. Also, es gibt schon so eine Zwischenphase, in der die Leute sich relativ wunderlich verhalten. Ich habe jetzt also das Bild von einem Bekannten, von einem wirklich guten Freund unserer Familie vor Augen. Sein Verhalten wurde immer skurriler.
Damit meinst du jetzt nicht mich, ne? Ich bin halt ein komischer Vogel.
Nee, ich spreche ja von einer Veränderung. Ich spreche ja von einer substanziellen Veränderung. Und bei ihm war das so, am Anfang waren da so Dinge, dass er also ein Hotelzimmer nicht mehr fand, also sein Hotelzimmer nicht mehr fand. Dann gab es einige, viele kleine Dinge und dann irgendwann mal haben wir ihn besucht zur Sonnenfinsternis. Nützte uns nichts, waren Wolken davor, aber dann haben wir morgens bei ihm gefrühstückt, dann gab es Bockwürstchen, das war ganz nett und dann hat er das Wasser der Bockwürstchen benutzt, um Kaffee zu machen. Das heißt, er hat den dann in Kaffeefilter geschüttet und im Nachhinein war das schon mehr als skurril. Und man darf es wirklich ausdrücklich nicht vergessen, dass die allermeisten chronisch Kranken, nicht nur aus dem Demenzbereich, aber eben auch, dass die allermeisten chronisch Kranken wirklich von ihren Angehörigen gepflegt werden, die dann bis an die Grenzen der Belastbarkeit und oft darüber hinaus zu spät vielleicht auch zusätzliche Hilfe annehmen. Aber das sind eigentlich die Helden des Alltags, die dafür sorgen, dass diese Leute eben nicht separiert in irgendwelchen Heimen landen. Was am Ende nicht die schlechteste Lösung sein muss, aber jedenfalls Schritt 1 ist in ganz vielen Fällen und hoffe ich bis zum Ende die Familie, die Angehörigen, die Ehepartner, wer auch immer.
Und das ist eine große Belastung für alle Beteiligten.
Und das ist eine großartige Leistung von allen Beteiligten. Ich empfehle immer meinen Patienten ganz am Anfang von einer solchen Krankengeschichte ganz früh Hilfe in Anspruch zu nehmen, für alle möglichen Bereiche Hilfe in Anspruch zu nehmen, pflegerische Hilfe in Anspruch zu nehmen und die eigene Energie sozusagen aufzubewahren für die emotionale Betreuung. Da kann niemand den Partner oder die Kinder ersetzen. Das kann bei der Pflege schon passieren, dabei nicht. Insofern möglichst früh jemanden in Anspruch nehmen, wenn man sich zutraut, einen Angehörigen zu Hause zu pflegen.
Das finde ich ganz schön. Du hast gesagt, wenn man sich das zutraut. Davor hast du gesagt, das ist eine großartige Leistung. Aber du würdest jetzt auch sagen, das ist nicht eine Leistung, die man jedem Menschen abverlangen kann und muss.
Nein. Manchmal verpassen die Leute den Moment, wo es einfach nicht mehr anders geht und wo man jemanden dann wirklich in ein Heim einweisen muss. Beziehungsweise eben, und darüber wollen wir heute sprechen, in eine Institution, die dann eben nicht wirklich so ein Heim ist. Aber häufig ist es dann auch so, dass sich die Betroffenen dort besser fühlen, weil sie sich sicherer fühlen, weil sie dort einen geschützten Raum haben, weil Pflegekräfte sehr professionell mit ihnen umgehen können. Und weil die Angehörigen ja hoffentlich zumindest trotzdem weiterhin kommen. Tragisch wird es dann, wenn die nicht mehr erkannt werden.
Und das wollte ich gerade sagen. Bei vielen Formen der Demenz stellen sich natürlich die gesunden Angehörigen die Frage, der erkennt mich zwar nicht oder nennt mich beim anderen Namen und so, aber ist es nicht für ihn, sie dann am Ende doch besser, wenn jemand Vertrautes dabei ist? Bis hin zu, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich meinen Alltag handeln soll, ich empfinde kein Glück mehr, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann mich mit dem Rest der Familie überhaupt nicht mehr vernünftig auseinandersetzen. Ich leide wahnsinnig darunter, wie mein Vater, meine Mutter und so weiter geworden ist. Und trotzdem hat man dieses Gefühl, aber wahrscheinlich brauchen die mich. Und das meinte ich, in solchen Fällen sollte man sich nicht selber quälen. Oder würdest du auch so sehen?
Man sollte vor allen Dingen nicht auf irgendwelche biestigen Freunde hören, die dann sagen, du wirst doch wohl nicht, ich habe nach einem Begriff gesucht, biestig schien mir noch einigermaßen erträglich, du wirst doch wohl nicht Papa, Mama, Mann oder Frau, du wirst die doch wohl nicht ins Heim abschieben wollen, weil ihr habt euch doch versprochen, in guten wie in schlechten Tagen oder so ähnlich. Es geht irgendwann eben einfach nicht mehr anders. Und es gibt den Moment, wo man tatsächlich eine gute Entscheidung fällt, wenn man den Angehörigen in ein Heim einweisen lässt, wobei dann ja der Kontakt dadurch nicht abbrechen soll, sondern im Gegenteil auf eine viel entspanntere Ebene kommt und man dann eben auch viel leichter mit dem Angehörigen, liebevoller sogar mit dem Angehörigen umgehen kann. Ich kenne da ganz rührende Geschichten, positive Geschichten. Mhm.
Ich weiß auch, dass es diese positiven Geschichten gibt. Für mich ist nur wichtig, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, dass man nicht das Gefühl hat, dass man Fahrplan A oder Fahrplan B oder C folgen muss, sondern man muss sich die Situation angucken und dazu gehört eben auch, wie man selber fühlt, wie viel Kraftreserven man hat und so weiter und so fort. Jetzt habe ich schon vor Jahren mal was gelesen und ich glaube auch in der Demenzfolge erzählt, aber ich habe sie jetzt nicht nochmal gehört in Vorbereitung auf diese Folge. Da ging es aber um eine WG, um eine Demenz-WG, wo jemand früher Busfahrer war und der war so dement, dass er nicht mehr wusste, dass er jetzt schon Rentner ist und der wollte halt immer Bus fahren. Und dann haben die mehr oder weniger aus Pappmaché und ein paar Sitzen, die sie besorgt haben und einem Lenkrad, haben die einen kleinen Bus gebaut, also an der Wand, so eine Busattrappe mehr oder weniger, im Wohnzimmer dieser WG. Aber auch mit Sitzen für Passagiere. Und die hatten einen Wahnsinnsspaß. Also er ging dann hin und war Busfahrer und die anderen hatten total Spaß daran mitzufahren. Das war halt wie Kinder eben auch Busfahrer spielen. Nur, dass er das eben auch mal gelernt hatte und so. Das fanden die super. Und was mir damals so gut gefallen hat, ist, dass die nicht gesagt haben, der ist doch gar kein Busfahrer mehr, der kann doch gar nicht Bus fahren und ihr könnt jetzt nicht mitfahren und so weiter, sondern auch gesagt, der will Bus fahren, wir kriegen das hin, dass der Bus fahren kann. Und das schien mir eine total eigentlich naheliegende und menschenfreundliche Art damit umzugehen, die aber natürlich in unserer Kultur so weit nicht verankert ist. Und nun haben du und ich einen Artikel gelesen über ein ganzes Dorf der Dementen sozusagen. Und das ist ja auch etwas, auf das ich nicht so ohne weiteres gekommen wäre. Ich habe ja meinen Gedankengang sozusagen am Anfang schon gesagt, das ist erstmal was Befremdliches. Hättest du sofort gesagt, ja natürlich, Demenzdorf, das ist genau das, was wir brauchen, war dir das klar?
Ich wusste davon nicht, aber als ich es gelesen habe, war mir klar, dass das eigentlich ganz offensichtlich ist. Weil ein normales Heim sieht ja folgendermaßen aus. Ich war jetzt neulich im hausärztlichen Notdienst, auch in einem solchen Heim mit einer Demenz.
Ein Seniorenheim oder speziell für Demente? Oder?
Ich glaube, das war tatsächlich eine Demenz-WG.
Okay.
Ich will es jetzt nicht beschwören, aber die ähneln sich ja. Das sind also praktisch Heime, die aber häufig auf der grünen Wiese stehen, aber jedenfalls, die haben eine Tür und diese Tür ist quasi zu. Du kannst da durchgehen natürlich, aber da geht eben keiner durch. Also das ist eine Welt, die ist von der Welt da draußen abgeschottet. Häufig auch noch räumlich weit weg, muss nicht so sein, aber abgeschottet. Und das ist ja im Grunde gar nicht zwangsläufig. Insofern ist ja die Öffnung von solchen Wohngebieten für in Anführungsstrichen Nicht-Demente, für andere, für Gesunde, für wie auch immer, ja eine im Prinzip tolle Idee, wenn sie funktioniert. Und in dieser holländischen Stadt Hogeweyk bei Wees bei Amsterdam, da scheint das zu funktionieren. Und zwar seit 2009.
Das ist richtig lange schon.
Ja.
Wenn du darüber liest, und das ist ja so, die Leute leben da in kleinen Häuschen, teilweise allein, zu zweit, mit mehreren, aber relativ klein. Die haben noch einen Laden, in dem sie einkaufen gehen können, allerdings nicht mit normalem Geld belastet werden. Ich weiß nicht, ob sie einfach sich was nehmen können oder wie das da verrechnet wird oder so. Also ich habe drei Ideen, warum das gut ist. Ich weiß nicht, was der Mediziner dazu sagt, deswegen frage ich dich. Erstens, wir als Gesellschaft und als Verwandte fühlen uns besser. Weil wir im Prinzip sagen, die können ein möglichst normales, in Anführungszeichen, Leben leben, aber eben trotzdem gut behütet, weil deutlich mehr Personal da ist als eben Demenzkranke. Das Zweite ist, man könnte sagen, naja, die haben objektiv eine bessere Lebensqualität, als wenn sie woanders mehr oder weniger nur verwahrt werden. Aber dann wäre es ja auch noch möglich, dass man sagt, diese Stimuli, die die ständig bekommen, weil die eben immer noch einkaufen gehen und nicht einfach vor einen Teller Schleimsuppe gesetzt werden, weil die auch anderen Demenzkranken einfach mal begegnen können in einem Café sozusagen, ja, wo man sonst ja nicht hinkommt. Das könnte ja unter Umständen auch die Situation verbessern oder möglicherweise das Voranschreiten der Demenz auch verhindern. Immerhin hat man ja noch Dinge zu tun und hat Reize um sich herum.
Ja, ich mache da aus Überzeugung drei Häkchen und es ist natürlich so, wenn du eine Demenzerkrankung hast und wenn du tatsächlich in ein Heim kommst, dann kannst du Glück haben und du kannst Pech haben. Es gibt sehr engagierte Heime, sehr engagierte Mitarbeiter in den Heimen, wohlgemerkt. Mhm. Es gibt schlechte Heime und es gibt gute Heime.
Aber selbst wenn es nur gute Heime gäbe, ist die Struktur eines Heims ja notgedrungen eine andere.
Genau, ein Heim ist dann immer noch nur ein Heim. Und ein Heim ist dann eben immer noch ein Ort, in der die Umgebung eben sehr wenig stimulierend ist. Natürlich kannst du Dinge tun, aber kennst du den Film Sein letztes Rennen mit Dieter Hallervorden?
Nee.
Das ist ein ganz böser Film, ein fantastischer Film und ich muss sagen, Didi früher fand ich grauenvoll schlicht und Dieter Hallervorden, den Schauspieler, den wirklichen jetzigen, nicht mehr Komiker, sondern Schauspieler, finde ich grandios gut. Und da ist er in einem solchen Heim, weil es zu Hause eben einfach nicht mehr geht, mit seiner Ehefrau und dann machen die so kleine Kastanienmännchen im Herbst. Und da verliert er irgendwann die Nerven und will da irgendwie ausbrechen und bricht dann aus in den Sport. Er war früher Marathonläufer und dann meldet er sich zum Berlin-Marathon an. Und das ist ja lustig, weil dann die Anmeldung sagt, nee, also Sie brauchen die und die Zeiten, es sei denn, Sie haben schon mal einen internationalen Wettbewerb gewonnen. Und dann sagt er, ja, ich war mal, was weiß ich, Vize-Olympia, keine Ahnung, jedenfalls, der war da richtig gut. Und dann steigert er sich eben in dieses Laufen hinein. Das Lustige ist, dass der wirkliche Dieter Hallervorden tatsächlich beim Berlin-Marathon mitgelaufen ist und so uneitel, wie man nur sein kann. Also ein Mann dieses Alters sieht beim Sportmachen nicht gut aus. Aber die Geschichte ist toll, weil er nämlich wirklich dieser nicht stimulierenden Umgebung entflieht und sich ein Ziel setzt. Und das führt im normalen Leben dann dazu, dass du auch wieder aufrechter gehen kannst, im Geiste aufrechter gehen kannst.
Das ist eine sehr berührende Geschichte. Als Dieter Hallervorden Biograf muss ich übrigens anfügen, dass ich die geliebt habe, er die Figur immer selber gehasst hast. Und da kannst du mal sehen, was für ein großartiger Schauspieler er ist.
Gut, bin ich einverstanden.
In diesem Artikel, den wir gelesen haben, in der New York Times übrigens, ist ja noch von zwei anderen Orten die Rede. Einer ist in Norwegen, einer ist in Australien und die gehen ja nochmal einen großen Schritt weiter. Das sind ja Leute, die öffnen ihre kleinen Mikrostädte, wird das da ja auch genannt, für sehr viele andere Besucher, beziehungsweise machen das ja tatsächlich dann inklusiv, also dass dann auch Wohngelegenheiten für Nicht-Demente geschaffen werden und so weiter und haben ja die Vision im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob existierende Städte zu verwandeln in Orte, wo beide gut zusammenleben oder neue zu gründen. Aber das hat mich ja total verblüfft.
Das Problem ist ja ein Missverständnis. Im Moment ist es so, dass wir eine Art Brandmauer haben zwischen dem Wohnbereich von betreuten Menschen mit Demenz und in Anführungsstrichen normalen Menschen. Und diese Brandmauer ist für beide Beteiligte ja falsch. Für die dementen Menschen ist es extrem bedauerlich, dass die keinen Kontakt nach außen haben und dass einfach die Stimulation von außen fehlt. Und der Gedanke hier ist eben einfach der, in diesem Städtchen in Holland, in den Niederlanden, ich weiß gar nicht, ob Amsterdam in Holland liegt oder nicht, wie auch eben in Norwegen, ist es so, dass die dann eben ein Café dort drin haben. Und in dem Café sind eben Leute von draußen ausdrücklich aufgefordert, Kaffee zu trinken, wie in einem anderen Café eben auch. Da sitzen dann eben nur Menschen mit Demenz eben auch. Und das ist für die Menschen mit Demenz gut, weil sie einfach stimuliert werden. Die zweite norwegische Stadt soll auch einen Kindergarten enthalten. Oder Stadtteil, das sind ja keine Städte auf der grünen Wiese, sondern eher an Städte angebundene Stadtteile, so von der Art her. Da soll auch ein Kindergarten rein. Und das ist dann natürlich eine wirklich gute Idee, weil Kinder für Alte dann ja auch Erinnerungen wecken an früher. Ich habe eine ganz rührende, also kitschige Geschichte im Spiegel gelesen, ist schon länger her. Ich hoffe, die war nicht von dem, wie heißt er nochmal, der Reportagekönig?
Relotius, der immer wusste, welche Musik überall läuft. Als Edmund Stoiber alleine aufs Klo ging in dem Keller seines Hauses, lief sanft Wagner-Musik. Ne? Und niemand hat sich gefragt, woher er das wusste. Ne? Solche Sachen.
Ja. Genau. So, und in dieser Spiegelreportage, die nicht von Relotius war, wurde eben beschrieben, in einem Altenheim, nicht Demenz, sondern Altenheim, da saßen eben mehrere Leute und da war so ein missmutiger Greis und der hatte Geburtstag und der guckte eben immer grimmig. Und dann wurde beschrieben, dass da eben Kinder von dem benachbarten Kindergarten rübergekommen waren und dann sangen die Happy Birthday mit, grauenvoll zwar, weil die noch ganz klein waren und nicht richtig Melodie halten konnten, aber eben engagiert. Und dann wurde eben sehr nett und kitschig beschrieben, wie deren ein Lächeln über das Gesicht des Alten ging. Und das ist aber tatsächlich richtig und wichtig. Und diese Brandmauer, die eben die normale Welt von der Innenwelt dieser Demenz-WGs oder wie auch immer abschottet, die ist ja auch umgekehrt. Es tut ja auch, ehrlich gesagt, den anderen Menschen gut, diese Welt zur Kenntnis zu nehmen. Es tut ja, ehrlich gesagt, uns gut, in einem Restaurant zu sitzen, in dem einige Leute mit erkennbaren Einschränkungen sind. Und das hilft uns auch zu lernen, damit umzugehen.
Ich war vor ganz kurzem bei den Special Olympic World Games im Healthy Athletes Bereich. Ich war nicht bei den sportlichen Höchstleistungen, sondern ich war bei der Gesundheitsberatung. Was total spannend war, habe ich mich mit jungen Kolleginnen von dir unterhalten, einer jungen Chirurgin und einer Frau, die noch Medizin studiert, die da ehrenamtlich arbeiten. Und dann Leuten aus aller Welt, die waren an der Station Atem und Rauchen und so. Das sind natürlich alles Leute mit geistigen Behinderungen, aber eben kommen aus Ländern, wo es völlig normal ist, dass alle Ketten rauchen. Aber die wissen dann trotzdem, dass es nicht so gut ist für ihren Sport. Dann sind sie ein bisschen schuldbewusst, ja. Und so. Oder andere kommen aus totalen gesundheitsfanatischen Familien und so. Das war ganz schön. Aber eins wollte ich sagen, ist mir aufgefallen. Die Leute, die jeden Tag mit Menschen arbeiten, die nicht so sind wie der Durchschnitt, sage ich jetzt einfach mal, die sind irgendwie besser drauf. Die haben eine andere Perspektive aufs Leben und denen geht es besser. Zumindest die, die ich kennenlerne. Und das ist immer wieder so. Und ich glaube, dass uns das alleine schon gut tut. Und wenn es nur die Reflexion ist darüber, dass wir ja auch Glück haben an vielerlei Stellen, einerseits. Aber andererseits auch zu sehen, dass das Menschen sind, egal wie deren Gehirn funktioniert und egal wie deren IQ ist, dass wir mit denen eine gute Zeit haben können und dass uns trotz allem deutlich mehr verbindet, als uns trennt. Ich glaube, das sind beides so Elemente, die unheimlich wohltuend sind für uns als Menschen.
Ja, und die Aussage ist doch noch viel besser als meine, dass du sozusagen den Kontakt, nein, aber wirklich, dass du den Kontakt auch zu geistig Behinderten oder zu Dementen oder wie auch immer Menschen suchst, aus rein egoistischen Gründen, weil es dir selber gut tut. Es gibt noch eine Hemmung und ich weiß nicht, wenn ich jetzt von geistig Behinderten spreche, dann ist das wahrscheinlich auch nicht politisch korrekt oder von Dementen spreche oder von Alzheimer-Patienten.
Herr Dusel, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, sagt zum Beispiel, er spricht lieber von Menschen mit Lerneinschränkungen, was ich auch schön finde.
Ja, aber das ist mir einfach zu kompliziert. Ich finde aber, wenn man zu dogmatisch darauf achtet, nichts Falsches zu sagen, dann sagt man am Ende gar nichts mehr. Und man muss ja irgendwie benennen, dass diese Menschen eine Einschränkung haben. Die Menschen, die bei diesen, das waren ja keine Paralympics.
Nee, das waren die Special Olympic World Games.
Okay.
Diese Menschen, zumindest die, die ich getroffen habe, und ich weiß nicht, ob es auch welche gibt, die beide Problematiken haben sozusagen, aber es sind in der Regel Menschen mit geistigen Behinderungen.
Okay, und das muss man ja irgendwie benennen, weil sonst...
Ja, alleine um was unterscheiden zu können oder sagen.
Ja, ja, genau. Und darin ist auch niemals eine Wertung enthalten.
Ja, bei uns nicht.
Ja, sollte es jedenfalls nicht sein. Und ich habe einige Leute kennengelernt mit einer Trisomie 21, was auch ein unangenehm komplizierter Name ist. Ich verstehe aber, dass einige andere Begriffe dann wirklich vielleicht unpassend sind in dem Fall. Und man lernt plötzlich, dass man diese Leute eigentlich immer unterschätzt hat. Man lernt plötzlich, dass die Eigenschaften haben, die man ihnen nicht zugetraut hat. Erstens mal sind die viel selbstständiger, als man denkt. Und zweitens mal sind die auch viel kommunikativer, als man denkt. Daran muss man sich aber erst gewöhnen. Und das kann man nur, indem man den Kontakt sucht.
Und ohne dich korrigieren zu wollen, sondern vielleicht ergänzend. Das ist so wie, wenn man sagt, jemand ist kurzsichtig, kann es ja auch bedeuten, der braucht ganz manchmal beim Autofahren eine Brille. Es kann aber auch sein, jemand, der dich von dem Nächsten nicht unterscheiden kann, wie ich, wenn ich keine Brille aufhabe. Und ich glaube, auch Trisomie zumindest ist ja auch so. Da gibt es ja ein gigantisches Spektrum, was diese Behinderung für eine Ausprägung hat.
Genau. Und es ist hilfreich, es kennenzulernen. Ich erinnere mich an eine Szene, also das ist jetzt wirklich sehr lange her. Ich habe eine Freundin besucht in Hamburg in einem koedukativen Studentenwohnheim. Ist auch so ein Quatschbegriff. Jedenfalls lebten dort körperlich Behinderte, ich glaube sogar geistig Behinderte und Nichtbehinderte unter einem Dach. So, und da habe ich eine Freundin besucht mit meiner damaligen Freundin. Und das war ganz lustig. Da war zum Beispiel einer, der saß im Rollstuhl. Das war nicht lustig, dass der im Rollstuhl saß, aber der saß im Rollstuhl und der war eben mit dieser Freundin befreundet. Punkt. Und dann standen wir irgendwann nach einem längeren Fußmarsch, standen wir irgendwie zusammen und da war Elisabeth, diese Freundin K.O., setzte sich bei ihm auf den Schoß, weil der war der Einzige, der einen Stuhl dabei hatte. Das fand ich empörend respektlos. Aber das war natürlich nicht empörend respektlos, sondern es war auf charmante Weise selbstverständlich.
Empörend normal halt.
Ja, genau. Auf empörende Weise normal. Und das muss man kennenlernen. Und insofern, wir profitieren davon, oder wir würden davon profitieren, wenn man eben Behinderte oder Alzheimer-Patienten oder Demenzpatienten oder wen auch immer nicht irgendwo aus den Augen, aus dem Sinn wegschließt oder wegbringt, sondern wirklich in der Öffentlichkeit leben lässt. Man muss das natürlich entsprechend strukturieren. Also es muss ja so sein, dass jemand nicht einfach weglaufen kann. Darüber können wir noch reden, aber grundsätzlich ist das gut für uns.
Eine Sportlerin, paralympische Sportlerin, keineswegs geistig behindert, sehr klug, Christiane Reppe, die erst Schwimmerin war, später dann mit dem Liegerad Weltmeisterin, Olympiasiegerin geworden ist und so weiter und so fort, die ich ein paar Mal in meiner Radiosendung zu Gast hatte. Die hat nur ein Bein. Das Bein wurde ja entfernt, als sie noch ganz klein war. Das heißt, sie kennt das gar nicht anders. Für sie ist es normal. Und dann hat sie mir erzählt, dass es so erstaunlich wäre, dass so wenig Leute mit Körperbehinderten zu tun haben, dass ganz oft die Leute ihr die gleichen blöden Fragen stellen. Also blöd ist jetzt von mir gesagt so. Unter anderem halte ich fest, wo sie denn und wie sie ihre Schuhe kauft, weil sie kann ja nur einen Schuh verwenden. Und ich habe ganz natürlich klug gesagt, ja, also ist ja wirklich irre und so weiter. Das Dumme ist, ich hatte genau die gleiche Frage im Kopf gehabt. Bin nur froh, dass ich sie nicht gestellt hatte. Und da habe ich gemerkt, Dinge, mit denen man sich nicht beschäftigt, führen eben zu Unkenntnis und auch Fehlfunktion. Ich meine, das war jetzt ja keine beleidigende Frage. Aber das zeigt, dass man so wenig damit zu tun hat, dass man sich ganz bescheuerte Fragen zum Teil stellt. Das sind Menschen, die sind alle Teil der Weltbevölkerung. Es wäre schön, wenn wir mit ihnen regelmäßig zu tun hätten.
Ja, für Sie, für uns. Und fürs Zusammenleben. Also sehe ich absolut so. Und insofern, diese Stadtteile haben ja nur ein Problem. Das Problem ist, soweit ich weiß, ist der Personalaufwand noch größer, als er in Heimen ist.
Ja, ich würde es anders ausdrücken. Warum haben wir nicht ganz viel davon? Wir werden ja immer mehr brauchen. Die Gesellschaft wird älter. Wir sind immer mehr Alte. Dadurch werden wir auch immer mehr Demente haben. Ganz normaler Vorgang. Aber das ist halt arschteuer, so muss man es ja sagen. Und in Deutschland zumindest wissen die Politiker nicht mal, wie sie die Renten in Zukunft bezahlen sollen. Also wir werden vielleicht irgendwann Städte haben, wo eine Mehrheit dement ist. Aber das ist dann nicht geplant.
Also, wobei ich übrigens eine Sache hinzufügen muss, weil das immer so ein Missverständnis ist, jetzt nicht von dir, du hast es korrekt formuliert, aber die Leute denken, Alzheimer nimmt zu, also das Risiko, Alzheimer zu kriegen, nimmt zu. Mhm. Das ist aber falsch, das ist nur insofern richtig, als dass, wenn du jetzt viel älter wirst als dein Vater und dein Großvater, dann ist dein persönliches Risiko größer.
Genau, und wenn mit mir eine riesige Kohorte so alt wird, dann haben wir natürlich statistisch viele Fälle, klar.
Genau, also die Anzahl der Alzheimer-Kranken nimmt massiv zu, das stimmt, aber das individuelle Risiko in einem definierten Alter tut es nicht. Mit 80 ist die Wahrscheinlichkeit, heute dement zu sein, geringer, als sie vor 50 Jahren war. Geringer, nicht höher. Aber da eben sehr viel mehr Leute überhaupt erstmal 80 werden oder 90 oder 100, ist das Risiko dann unterm Strich für dein eigenes Leben, wenn du eben 20 Jahre länger lebst, deutlich größer geworden. Aber nur dadurch.
Es sind die vielleicht nicht so schön scheinenden Nebeneffekte einer an sich sehr schönen Entwicklung. So muss man es eigentlich sagen.
Genau.
Ich möchte noch eins hinzufügen zu dieser ganzen Thematik. Amsterdam liegt in Nordholland. Das weiß ich natürlich nicht auswendig. Ich habe das gegoogelt. Und du wolltest noch was sagen dazu, dass man natürlich gucken muss, dass die Menschen nicht einfach aus der Demenzstadt entfliehen. Wobei, das Problem haben wir ja im normalen Alltag auch. Also jemand bringt den Müll raus und Opa haut ab. Ne? Das gibt es ja auch jetzt schon.
Ja, natürlich gibt es das. Die Anekdoten sind nicht selten, dass dann jemand verwirrt irgendwo aufgegriffen wird und nicht mehr weiß, wo er hin wollte.
Wobei ich mich dann immer frage, ob die, als sie losgelaufen sind, vielleicht sehr genau wussten, wo sie hin wollten.
Ja, aber das kenne ich ja selber auch, dass du einen Moment später es nicht mehr weißt. Das haben wir in Folge 2 besprochen, als ich meinen Gedächtnisausfall hatte, der dankenswerterweise nur 8 Stunden lang war und folgenlos abgeheilt ist, sag ich.
Du, ich bin so ein vertrottelter Professor. Ich bin ständig in Räumen, wo ich nicht mehr weiß, was ich da wollte. Und ich habe auch schon das heiße Wasser statt aufs T-Sieb ins Cola-Glas gegossen.
Genau. Es gibt so Situationen, dann fängt man an, sich zu beobachten und zu testen, aber hinterher lässt man es dann auch wieder. Insofern ist es gut. 2 Dinge wollte ich noch anfügen. Vielleicht gibt es ja auch die kleinere Lösung, die weniger personalintensive Lösung. Oder vielleicht kann man hier die Angehörigen auch stärker mit einbinden. Aber wenn du in ein solches Städtchen ziehst, oder das ist ja eigentlich nur eine Ansammlung von Einzelgebäuden beziehungsweise von dann auch Intensivpflegestationen, die dann auf demselben Gelände sein können. Da ist der Unterschied ja einfach nur, dass du das Gebäude verlassen kannst und dass es dort einen großen Bereich gibt, in dem du dich scheinbar normal bewegen kannst. Und es muss irgendeine Technik geben, dich daran zu hindern, diesen Bereich zu verlassen, weil das ansonsten ständig passieren würde. Aber das ist ja nicht problematisch, das ist ja machbar. Und dann ermöglichst du diesen Leuten ja einfach ein scheinbar ganz normales Leben, weil sie wohnen in einem kleinen Städtchen und das ist überschaubar für sie. Da gibt es einen Supermarkt, das lernen sie ja dann auch irgendwann. Und dann gibt es eben ein Café, das lernen sie auch. Und in dem Café kann man Leute treffen. Und all diese Dinge machen das Leben irgendwie zu einem normalen Leben. Und für mich gibt es noch einen anderen Punkt, daran habe ich nicht gedacht, das wurde in dem Artikel auch erwähnt. Wenn du in einem Heim untergebracht bist, dann zwingt dir dieses Heim den Rhythmus auf, den dieses Heim eben nun mal hat. Nun neige ich dazu, wenn ich kann, richtig lange im Bett zu bleiben und nachts ewig lang aufzubleiben. Also mein Rhythmus ist gegenüber dem Durchschnitt um locker 2 Stunden nach hinten verschoben. Wäre ich aber jetzt in einem solchen Heim, dann würde ich um 8 Uhr frühstücken müssen. Und um 10 Uhr ist dann Nachtruhe. Oder so. Und das ist grauenvoll für mich. Weil ich würde gerne um 10 Uhr frühstücken und um 0 Uhr wäre Nachtruhe. Besser um 2. Das könnte ich in einer solchen individuelleren Unterbringungsart natürlich leben. Und insofern wäre es mein Leben, was ich leben könnte. Und es wäre mein Leben mit anderen Leuten. Und wenn ich mich an die nicht erinnere, ist egal. Ich kann die ja immer wieder neu ansprechen. Das wäre in einer solchen Unterbringung toll. Die Frage ist, wie man es finanziert. Und vielleicht lassen sich da einige Sachen technisch auch einfacher gestalten, sodass es am Ende gar nicht mehr teurer ist als ein Heim, was ja in sich auch sehr teuer und sehr pflegeintensiv ist.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.